D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
...707,5 Kilometer unterwegs von Family zu Family. Mit meiner Freundin von NRW nach Bavü, dann in die Pfalz, dann wieder nach NRW. Und ich bin mir sicher, es gibt viele von euch, die noch viel mehr Kilometer runtergerockt haben. Verena, du?
Sag. Genau, ich glaube null.
Null?
Weil wir machen das immer so, wir laden unsere Eltern zu uns ein und müssen gar nicht fahren. Das ist super.
Die Welt hat sich natürlich über die Feiertage weitergedreht. Wir sprechen zum Beispiel gleich über Anis Amri, den mutmaßlichen Attentäter von Berlin. Seit Freitag tot, ermittelt wird aber nach dem Terroranschlag trotzdem. Ein Update gleich in 7 Minuten bei uns. Dann habe ich mich mit Markus Beckedahl von netzpolitik.org verabredet zum Streiten. Er ist gegen mehr Videoüberwachung. Und ich bin, ehrlich gesagt, dafür. Seine und meine Argumente hört ihr gleich gegen 20 vor. Und Verena, wir sprechen über einen Supervulkan mitten in Europa, der den Forschern momentan Sorge bereitet.
Genau, in Italien, in der Nähe von Neapel, da ist ein bisschen was am Brodeln. Mhm. Und die Forscher versuchen rauszukriegen, was es denn jetzt ist und ob uns ein Ausbruch bevorsteht in näherer Zukunft.
Auch in dieser Stunde bei uns die Redaktionskonferenz am Dienstag nach Weihnachten mit im Studio Verena von Keitz.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Anis Amri ist seit Freitag tot, erschossen von Polizisten in Mailand. Die Ermittler gehen davon aus, dass er derjenige war, der den LKW am Montag vor Weihnachten in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gesteuert hat. 12 Menschen tot, Dutzende verletzt. Die Ermittlungen in dem Fall sind aber auch über die Feiertage natürlich weitergegangen. Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD. Welche neuen Erkenntnisse gibt es denn zu diesem Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vor etwas mehr als einer Woche?
Ja, was heute natürlich vor allem für Aufmerksamkeit sorgte, das waren Details aus dem Obduktionsbericht, den polnischen Lkw-Fahrer betreffend. Bei dem war bisher spekuliert worden, dass der möglicherweise ins Anschlagsgeschehen eingegriffen hat. Und zwar, dass er versucht haben könnte, Anis Amri ins Lenkrad zu greifen und auf diese Weise Schlimmeres zu verhindern. Nun sieht es aber so aus, zumindest nach einem Bericht der Bild-Zeitung, dass die Ermittler offenbar davon ausgehen, dass laut Obduktionsbericht, der polnische Lkw-Fahrer schon 3 Stunden vor dem Anschlag erschossen wurde, und zwar in den Kopf. Und vermutlich, zwar nicht zwingend tot, aber doch vermutlich nicht in der Lage gewesen ist, in irgendeiner Weise Einfluss zu nehmen auf den Attentäter. Und dann ist man natürlich im Moment sehr aktiv dabei zu sehen, wo kann man den Attentäter finden, auf Videoaufnahmen beispielsweise an Bahnhöfen, um eben seinen Fluchtweg zu rekonstruieren. Und mittlerweile ist er auf einem Video am Bahnhof von Lyon gesichtet worden, sodass man also mittlerweile eben davon ausgehen kann, dass er von Lyon aus nach Mailand mit dem Zug gefahren ist.
Okay, dann weiß man, welche Strecke er genommen hat. Was ist mit Hintermännern? In welche Richtung gehen da die Ermittlungen?
Ja, es sieht nach wie vor nicht danach aus, als sei er bei der Durchführung des Anschlags von jemandem unterstützt worden, als habe es dort weitere Täter gegeben. Das ist der Stand, den wir eigentlich seit einigen Tagen haben, und die Polizei hat den bisher nicht korrigiert. Das schließt aber eben nicht aus, dass bei der Planung Personen beteiligt waren. Das muss aber eben auch wiederum nicht bedeuten, dass die tatsächlich hier in Deutschland gewesen sind und hier noch frei herumlaufen, sondern möglich ist eben auch, dass er ausschließlich übers Internet Kontakt zu Personen gehabt hat, beispielsweise beim IS, die ihn unterstützt haben könnten, so wie wir das erlebt haben bei den Attentätern von Ansbach und Würzburg, die eben auch über Messenger-Dienste in Kontakt waren mit Leuten beim IS, die sie angeleitet haben. Das ist im Moment natürlich der Schwerpunkt der Ermittlung, weil man für den Fall, dass hier noch Unterstützer in Deutschland oder in Europa frei rumlaufen, weil man die natürlich dingfest machen will.
Wie sicher sind sich denn eigentlich mittlerweile die Ermittler, dass Anis Amri tatsächlich der Attentäter war?
Ja, ich würde sagen, so sicher wie man sein kann, ohne allerdings, dass das jetzt wirklich mit allerletzter Sicherheit bestätigt worden wäre. Es war immer nur die Rede davon, dass man seine Fingerabdrücke eben am LKW gefunden hat und nicht im LKW. Das ist zumindest das, was bisher offiziell bestätigt ist. Auch stand ja die Frage im Raum, ob die Waffe, mit der Polizist in Mailand angeschossen war, nun wirklich die Tatwaffe ist, mit der auch der polnische Lkw-Fahrer erschossen wurde. Auch das ist nach wie vor nicht offiziell bestätigt. Das war bisher nur so zu hören gewesen aus italienischen Medienberichten. Also wir haben hier schon noch eine ganze Menge Fragezeichen im Raum, die jetzt im Laufe der kommenden Tage sicherlich aber dann auch aufgeklärt werden.
Jetzt sprichst du die ganze Zeit von dem Täter. Viele Medien berichten noch über den mutmaßlichen Attentäter Anis Amri. Er ist tot. Was ist er denn jetzt? Ist er Terrorist, Attentäter, Mörder?
Er ist natürlich nach wie vor der mutmaßliche Attentäter. Das muss man eigentlich nach wie vor so sagen. Da müsste ich mich dann dahingehend auch korrigieren. Solange die Schuld nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist, und sei es eben nur über Fingerabdrücke, über DNA-Spuren und über Indizien, dann müsste man das eigentlich nach wie vor so sagen.
Ja. Also warten wir da noch auf die Bestätigung letzten Endes der Polizei oder der Ermittlungsbehörden. Wenn er denn dann der Attentäter war, dann kann es in dem Fall ja auch keine Strafe mehr geben. Was ist also das Ziel der weiteren Ermittlungen? Einfach die Abläufe zu rekonstruieren, wie er denn dann noch wegkommen konnte und mit wem er Kontakt hatte?
Ja, es geht natürlich vor allem jetzt darum, das Umfeld zu klären. Also gibt es weitere Personen, die hier beteiligt waren an diesem ganzen Geschehen und die dann natürlich auch zur Verantwortung gezogen werden müssten. Man will natürlich ein möglichst umfassendes Bild haben davon, wie diese Tat geplant wurde und wer daran beteiligt war. Das ist sowohl für die Ermittler wichtig, mit Blick auf strafrechtliche Konsequenzen natürlich, aber eben auch, um so etwas künftig verhindern zu können, für den Fall, dass hier noch weitere Personen beteiligt waren. Und darüber hinaus möchte man natürlich auch den Opfern genau sagen können, was eigentlich passiert ist, oder den Angehörigen der Opfern, was am Ende dazu geführt hat, dass so viele Menschen sterben mussten.
Das Update zum Terroranschlag von Berlin und den Ermittlungen rund um Anis Amri, ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg war das.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In den USA. Da ist es ja so, da kannst du ein Kleid kaufen, auf eine Party gehen, das Ding anziehen und verschwitzt danach wieder zurückgeben. Ja? Riecht ein bisschen streng, aber du kriegst dein Geld zurück. Das ist mit vielen Dingen so dort. Kannst du einfach benutzen und wieder abgeben. Allerdings gibt es manchmal doch Grenzen, so wie in diesem Fall, Verena.
Genau, Joe Meyer aus Cincinnati, der wollte nämlich seinen VW-Diesel an seinen Händler zurückgeben, das berichtet Stern.de, um die Entschädigung zu kassieren, die VW dort allen Besitzern von den Betrugsfahrzeugen zahlen muss, anders
Kohle.
Als bei uns. Joe Meyer hat aber den Wagen vorher vollkommen ausgeschlachtet, also wirklich Türen und Sitze ausgebaut, Verkleidung rausgeholt, Motorhaube war auch weg. Es gibt ein Foto davon, da ist wirklich nur noch die nackte Karosse da.
Ist er damit durchgekommen?
Nein. Okay. Sein VW-Händler hat sich geweigert, das Auto so zurückzunehmen, beziehungsweise den Rückgabetermin gecancelt. Obwohl Joe Meyer meinte, es gäbe ja eine Klausel, laut der VW auch Autos mit Kratzern und Macken zurücknehmen müsse. Dazu hat sich jetzt übrigens der Richter zu Wort gemeldet, der den Vergleich zwischen VW und den geschädigten Kunden in den USA abgeschlossen hat. Der hat nochmal betont, dass es bei der Klausel darum ging, dass VW eben nicht die Entschädigungssumme drückt, wenn der Wagen normal benutzt worden ist, wie man ihn halt auf der Straße benutzt hat. Aber das würde eben kein Ausschlachten des Wagens erlauben.
Das ist kein normales Benutzen. Also noch keine Entscheidung, wie es jetzt da weitergeht?
Nicht wirklich. Das ist noch relativ frisch. Die beiden Parteien müssen jetzt irgendwie miteinander einig werden. Es stellt sich natürlich auch die Frage, ob VW dann irgendwann sagt, Joe Meyer, bitte alles wieder einbauen und den Wagen so zurückgeben, wie du ihn bei uns quasi bekommen hast. Man muss dazu aber auch sagen, der Gedankengang von Mr. Meyer ist nicht ganz so unverschämt, wie er vielleicht im ersten Moment klingt. VW darf die Autos nämlich nirgendwohin mehr verkaufen. Mhm. Also das wurde halt auch vereinbart, auch nicht in Ländern mit geringeren Umweltschutzstandards. Deswegen landen die wirklich alle auf dem Schrott. Und vor Meyer hatten durchaus auch schon einige andere Leute die Idee und auch Erfolg damit, ihren Wagen zurückzugeben, ein paar Sachen rauszuholen, zum Beispiel die Sitze. Aber anscheinend mit diesem komplett nackten Auto hat Meyer jetzt einfach da so eine Grenze überschritten, die VW auch nicht mehr akzeptieren will.
Müsst ihr euch mal anschauen. Das Bild gibt es im Netz auf jeden Fall. Ein vollkommen auseinandergeschraubter VW, in dem will er zurückbringen und sein Geld wieder haben. Dankeschön, Verena.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hätte man Anis Amri besser überwacht, dann hätte der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verhindert werden können. Gibt ja so Leute, die behaupten das. Oder hätte man keine Kamera an der U-Bahn-Treppe gehabt, dann hätte man den U-Bahn-Treter nicht so schnell identifiziert. Gleiches gilt bei den Jungs, die den Obdachlosen in Berlin angezündet haben sollen. Da steckt sehr, sehr viel hätte, möglicherweise und können drin. Aber es ist eben die Frage, bringt mehr Überwachung was, zum Beispiel durch Videokameras? In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sind 60% der Deutschen für eine stärkere Videoüberwachung öffentlicher Plätze. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, fordert auch mehr Videoüberwachung. Und unser Innenminister Thomas de Maizière, der ist auch eher pro. Markus Beckedahl vom Blog netzpolitik.org, der ist anti, also gegen mehr Überwachung. Grüß dich, Markus.
Hallo.
Mehr Kameras im öffentlichen Raum. Also wenn du mich fragst, sage ich ganz klar, ja, bitte. Am besten in 5K-Qualität, damit man jedes Detail erkennen kann, um Verbrecher möglichst schnell zu finden. Wieso hast du was dagegen?
Also ich habe was dagegen, jetzt einfach überall eine Kamera hinzusetzen, weil wir noch zu wenig Erkenntnisse darüber haben, ob die bisherigen Kameras ausreichend Sicherheit gebracht haben oder einfach nur ein riesiges Placebo und die Förderung einer Sicherheitsindustrie sind.
Ja, aber wir wissen ja zum Beispiel von Silvester 2015, 2016, dass so Kameras, die extrem verpixelt waren, also da war ja überhaupt nichts drauf zu erkennen, dass sowas natürlich nichts bringt. Aber jetzt gerade die neuesten Fotos aus Berlin von den Jugendlichen, da konnte man noch einiges erkennen und es hat ja auch einen schnellen Fahndungserfolg gebracht.
Ja, man kann auch andersherum sagen, hätte die BVG, also unser Berliner Verkehrsbetriebe, und hätte die Polizei nicht massiv an Personal eingespart, was früher mal Streife gegangen ist, dann wäre es wahrscheinlich oder vielleicht diese Tat von vornherein verhindert worden und erst gar nicht geschehen. Insofern sind das immer Einzelfälle, die dann in die Medien kommen. Aber wenn man das Ganze hinterfragt, stellt man fest, es hätte auch anders funktionieren können.
Okay, Stellenabbau ist immer doof. Auch bei der Polizei ist Stellenabbau doof. Aber neue Technik führt meistens dazu, dass Stellen abgebaut werden, oder nicht?
Erstmal werden Stellen abgebaut, um Geld zu sparen. Und unsere Bundesregierung hat anscheinend in den letzten 10, 15 Jahren ein Drittel der Bundespolizei zusammengespart. Und in der Zwischenzeit ist dann halt viel in Kameratechnik und andere Überwachungstechnik investiert worden. Und die übrig gebliebene Polizei ist total überfordert, danach Verdächtigen zu fahnden. Und hier wurde am falschen Ende gespart, beziehungsweise die falschen Investitionen getroffen.
Aber jetzt stell dir doch mal vor, Berlin wäre mit Kameras vollgepflastert. Was würde dir das für einen Nachteil bringen?
Also der Nachteil wäre vor allen Dingen, dass wir uns die ganze Zeit beobachtet fühlen würden und uns anders verhalten würden. Und wenn wir überall viele Kameras haben mit der gewünschten 5K-Auflösung, von der du eben geschwärmt hast, ja, die dann auch noch vernetzt sind, würde es ja bedeuten, dass jeder von uns auf einmal komplett überwacht wäre, dass halt nachvollziehbar wäre, wer wäre wohin gegangen und wen hätten wir dabei getroffen. Ich glaube nicht, dass das eine Mehrheit der Bevölkerung gespeichert haben wollen würde.
Ich weiß nicht, weil das ist ja keine Utopie, das gibt's ja schon. Flieg nach New York oder fahr. Ich habe jahrelang in London gelebt. Da ist quasi jeder Quadratmeter mit einer Kamera überwacht. Wir haben uns sehr, sehr sicher gefühlt in der Stadt. Es hat auch nicht wirklich schlimme Straftaten gegeben in der Zeit, in der wir da waren. Und seit Juli 2005, seit den Anschlägen dort, hat sich da eben viel getan. Und man fühlt sich auch extrem sicher, ganz ehrlich.
Naja, gerade gibt es in Großbritannien eine neue Debatte darüber, die nach dem Sinn fragt, weil da gibt es zwar ganz viele Kameras, aber es gibt keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse, dass diese Kameras tatsächlich mehr Sicherheit bringen über eine gefühlte Sicherheit hinaus. Und das ist halt ein großes Problem, dass wir zu wenig Geld für Wirksamkeitsforschung ausgeben, um das mal zu evaluieren, um auch mal richtige Erkenntnisse darüber zu haben, ob jetzt mehr Kameras tatsächlich was bringen oder ob wir einfach nur einem Gefühl nachrennen, was teilweise von einer Industrie erzeugt wird, die Geld damit verdient, Überwachungstechnologie zu verkaufen.
Meinst du, dass es wirklich von der Industrie so propagiert wird? Weil letzten Endes ist es doch so, dass wenn zum Beispiel an einem Bahnhof, jetzt in Frankreich, in Belgien, da sind momentan überall an den Bahnhöfen immer noch Soldaten, sind immer noch Polizisten mit Maschinengewehren, für die gefühlte Sicherheit auch. Da steckt ja keine Industrie dahinter. Also gefühlte Sicherheit ist ja ein Ding, eigentlich was Gutes.
Also ich würde lieber in einer Demokratie leben, wo ich mich frei bewegen kann und wo ich mich sicher fühlen kann und wo das Ganze nicht über Placebos gemacht wird. Man muss ja auch berücksichtigen, der Anschlag am Breitscheidplatz wurde nicht von Kameras verhindert, obwohl der Breitscheidplatz ziemlich gut videoüberwacht ist, vor allen Dingen durch die ganzen umliegenden Gebäude. Und der Attentäter konnte danach über Frankreich fliehen, einem Land, was im Ausnahmezustand ist und Polizisten mit der Maschinenpistole rumrennen und wo Kameras irgendwie den Weg des Terroristen verfolgen konnten, aber den Terroristen selbst nicht auf dem Weg festgehalten haben.
Ja, da bin ich aber nochmal in London. Also dort wird jedes Auto, was in die Innenstadt reinfährt, gefilmt und jedes Auto, was wieder rausfährt, auch gefilmt. Da werden die Daten abgeglichen und dort leben Millionen an Menschen und haben ein gutes Leben.
Ja, aber in Großbritannien gibt es auch nicht ein Verfassungsgericht und der Großbritannien hat auch nicht starke Grundrechte wie wir in Deutschland, die unsere Freiheit in den Vordergrund stellen und wo unsere Demokratie quasi über Grundrechte geschützt werden. Und diese Grundrechte werden nun mal verletzt, wenn wir zu viel überwacht werden und vor allen Dingen, wenn wir unverhältnismäßig zu viel überwacht werden.
Hm. Und da sind wir dann am Ende an dem Punkt, wo ich dann sage, okay, dann werden meine Grundrechte eben ein bisschen eingeschränkt, weil ich vermute, dass wir dann tatsächlich ein wenig mehr Sicherheit haben. Aber da bist du anderer Meinung und ich glaube, da kommen wir nicht auf den grünen Zweig zusammen.
Ja, genau, weil ich möchte gerne mal wissenschaftlich belegt haben, dass deine gefühlte Sicherheit tatsächlich mehr Sicherheit bringt. Dann können wir danach mal darüber diskutieren, ob dieser Eingriff in unsere Freiheit verhältnismäßig ist oder ob es halt ein Placebo ist, der aber trotzdem unsere Freiheit dann einschränkt.
Markus Beckedahl von netzpolitik.org. Wir könnten noch 20 Minuten weiter streiten. So richtig überzeugen konnten wir einander doch noch nicht. Hier in D-Radio Wissen. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden alle im Moment viel darüber, was wohl alles im Jahr 2017 auf uns zukommt, überhaupt was die Zukunft so bringt. Die einen machen sich Sorgen, die anderen sind etwas optimistischer, was zum Beispiel politische Entwicklungen angeht. Aber es gibt Dinge, die können wir einfach nicht beeinflussen. Auch nicht durch Wahlen. Naturkatastrophen, natürlich. In Mittelitalien hat es dieses Jahr mehrfach starke Erdbeben gegeben mit fast 300 Toten. Und weiter im Süden, in der Nähe von Neapel, da erwarten Forscher irgendwann einen schlimmen Vulkanausbruch. Und eben dieses Irgendwann, das kann auch in 10.000 Jahren sein. Da liegt auf der einen Seite der Vesuv, aber der ist gar nicht so das Problem, sondern ein sogenannter Supervulkan auf der anderen Seite, von dem ich ehrlich gesagt bisher noch nie was gehört habe. Verena von Keitz, was ist mit diesem los?
Also mir ging es ganz ähnlich. Ich hatte auch noch nie von den Campi Flegrei gehört. Auf Deutsch nennt man die Phlegräische Felder. Also so viel wie brennende Felder bedeutet das. Das ist ein ganzes Gebiet im Westen von Neapel, das sich über 12 bis 15 Kilometer erstreckt und dann auch so an der Mittelmeerküste entlang geht. Manche Wissenschaftler sprechen von einem Supervulkan, wie du gerade gesagt hast, weil darunter wohl eine sehr große Magmakammer liegt. Haben wir alle mal in der Schule gelernt. Irgendwie Magma, das Zeug, was sich dann in der Erde als flüssige Gesteinsschmelze ansammelt und irgendwann zu einem Vulkanausbruch führen kann. Das sieht alles auch nicht aus wie ein normaler Vulkan, wie wir den so kennen, ne, mit dem Krater, sondern es handelt sich um eine sogenannte Caldera, die entsteht, wenn so ein Vulkan seinen Magma ausgespuckt hat bei einem heftigen Ausbruch, dass dann die Gesteinsdecke dieses Vulkans, dieser Vulkanregion in die leere Magmakammer einbricht. Und genau das ist wohl passiert vor 39.000 Jahren. Da gab es einen sehr, sehr, sehr heftigen Ausbruch, bei dem eine unfassbare Menge an Lava und Asche und was ein Vulkan eben dann so alles ausspuckt, in die Umgebung geschleudert wurden. Und der gilt auch als größter Ausbruch eines Vulkans oder eines Supervulkans in Europa, wenn man die letzten 200.000 Jahre anguckt.
Und dieser Supervulkan, bleiben wir mal bei dem Wort, der steht jetzt wieder kurz vor einem Ausbruch?
Nee, also so kann man das wirklich nicht sagen. Nein. Das hätten wir vielleicht auch schon mal gehört, wenn es so wäre. Es gibt aber wohl einige Anzeichen, dass da irgendwie ein bisschen was passiert. Vulkanologen machen das zum Beispiel fest an der Temperatur und der Menge des Wasserdampfs, der immer mal so austritt da. Die ganze Zeit ist ja so ein bisschen am Brodeln. Und es tritt wohl seit einiger Zeit vermehrt auch Kohlendioxid und Wasserstoff als Gas in dem Gebiet aus. Und der Wasserdampf, der da austritt, ist seit 1982 von 230 Grad, das ist auch schon ziemlich heiß, auf 310 Grad Celsius angestiegen. Und all das sind wohl Anzeichen, dass da, wie gesagt, im Untergrund irgendwas passiert. Darüber haben gerade italienische Vulkanforscher auch in der Fachzeitschrift Nature Communications geschrieben. Und sie versuchen eben irgendwie eine Methode zu finden, mit der ein bevorstehender Ausbruch einfach sicherer vorhergesagt werden kann. Das Problem ist einfach, die Forscher können total schlecht einschätzen, wie brenzlig die Situation ist, wenn man solche Anzeichen hat. Und ob dann jetzt irgendwie in 4 Jahren eine Katastrophe drohen könnte oder erst in 500 Jahren oder vielleicht auch gar nicht.
War der denn seit fast 40.000 Jahren komplett ruhig?
Also es gab auf jeden Fall keine Katastrophe mehr so wie damals, aber von totaler Ruhe kann man in dem Gebiet einfach nicht sprechen. Der letzte Ausbruch war 1538. Da sollen etwa 2 Dutzend Menschen ums Leben gekommen sein. Und seit den 1950er Jahren, da zeigt das Gebiet auch wieder vermehrt Aktivität. Also wie gesagt, zum Beispiel die Menge vom Wasserdampf, die austritt, oder die Temperatur von diesem Dampf. Und auch, was man auch beobachten kann, in dieser Gegend bewegt sich auch die Erde immer mal auf und ab. Also so auch 3 Meter können das mal sein. In den 80er Jahren waren die Zeichen übrigens so stark, dass 40.000 Menschen aus der Gegend vorsichtshalber für ein paar Monate umgesiedelt wurden, weil man einfach nicht wusste, passiert da jetzt was ganz Schlimmes. Und aktuell, das heißt seit dem Jahr 2012, gibt es auch vermehrt Messergebnisse, die darauf hindeuten, dass die Magmakammer im Innern des Vulkans sich mehr und mehr füllt, der Druck langsam steigt und es vielleicht irgendwann wirklich zu eng wird.
Wollen wir hoffen, dass da nichts passiert in absehbarer Zeit. Aber wie verheerend sind denn solche Ausbrüche generell von Supervulkanen?
Sehr. Man muss einfach sagen, die sind sehr verheerend. Die Definition geht eben in die Richtung von Supervulkanen, dass eine solche Eruption mindestens 1000-mal mehr Lava und Asche rausschleudert als ein normaler großer Vulkanausbruch. Und das ist ja auch schon eine ordentliche Menge. Und diese Explosion kann dann Flutwellen, Erdbeben auslösen. Rundherum gibt es kaum Überlebende, also direkt im direkten Umfeld gar keine. Und die Asche verteilt sich eben noch viel weiter, zum Beispiel auch mit heftigen Folgen für das Klima, weil etwa Schwefelteilchen aus der Asche jahrelang in der Luft bleiben können und die Erde verdunkeln. Dann kann die Temperatur absinken, Pflanzen und Tiere sterben. Du hast vielleicht im Biounterricht gelernt, dass die Dinosaurier möglicherweise ausgestorben sind wegen eines Vulkanausbruchs. Ich konnte mir das auch immer nie so richtig vorstellen, aber auf diese Weise wäre das eben zu erklären. Und es gibt auch die These, dass vor 75.000 Jahren der Ausbruch des Vulkans Toba auf Sumatra die damals lebenden Menschen auf der Erde auf wenige Tausend reduziert hat.
Das ist alles sehr lang her. Woher wissen die Forscher das?
Also, da muss man dann auch eben nochmal zu sagen, Vulkanforscher, die untersuchen vor allem Gesteinsreste, weil es eben in dieser Zeit niemanden gab, der Buch geführt hätte oder Augenzeugenberichte festgehalten hätte. Und sie erstellen daraus dann Modelle. Und deswegen ist es auch immer so mit diesem, ja, könnte, täte, tüte, täte.
In Italien, in der Nähe von Neapel, da macht ein Supervulkan Forschern ein wenig Sorge. Deshalb versuchen sie herauszufinden, woran man wirklich erkennen kann, dass er eventuell irgendwann mal dann ausbricht. Dankeschön, Verena. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn wir zurückschauen auf dieses verdammte 2016, sind wir uns, glaube ich, einig, es gab schon bessere Jahre in unserem Leben oder in unserem kurzen Leben. Meine Oma hat sicherlich viel schlimmere Jahre erlebt, aber für unsere Verhältnisse waren es doch echt viele Kriege und Konflikte in Syrien, Afghanistan oder im Irak, Terroranschläge in Brüssel, Nizza, Berlin, Amok in München, Popstars und viele Schauspieler auch, die uns wegsterben momentan. Die Briten wollen raus aus der EU, Trump wird US-Präsident. Wir können diese Liste immer weiterführen. Das hat vielen nicht gefallen dieses Jahr. Aber auch 2016 gab es positive Nachrichten. Die Herausforderung für unseren Reporter Johannes Döbbelt war, erklär doch mal bitte, warum 2016 gar nicht so ein mieses Jahr war.
Musik.
Leonard Cohen, David Bowie, Prince, George Michael. In diesem Jahr sind viele große Musiker gestorben. So traurig das ist, das Gute an 2016 ist, dass wir ihre Musikvideos jetzt wieder im Netz gucken können. YouTube und die GEMA haben einen Deal gemacht. Nach schlappen 7 Jahren Verhandlungszeit. Gut ist das natürlich auch für die Musiker, die jetzt mehr Geld bekommen. Wie der Deal genau aussieht, verrät die GEMA nicht. Der Aufsichtsratsvorsitzende NJ Schneider sagt nur so viel.
Die Leute, die viel auf YouTube stehen haben, die oft genutzt werden, die können dann gerecht nach dem Verteilungsplan mehr bekommen als die, die nur dann und wann genutzt werden. Und das ist eine sehr gerechte Sache, so wie es die GEMA ja auch im Bereich der Tanzmusik, der Fernsehmusik, der Filmmusik überall praktiziert. Viel genutzte Musik gibt bessere Vergütung.
Vergütung für die Musiker und für uns keine Sätze mehr wie dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar. Und auch der berühmte traurige YouTube-Smiley gehört seit November der Vergangenheit an.
Krieg und Frieden.
Gute Nachrichten gab es 2016 aus Kolumbien. Die Regierung hat mit den FARC-Rebellen einen Friedensvertrag geschlossen, nach einem jahrzehntelangen blutigen Konflikt. Die kolumbianische Studentin Anna Corin Franco hat uns bei D-Radio Wissen erzählt, was die Aussicht auf Frieden für sie bedeutet.
Für mich ist es ganz toll. Wir haben schon mehr als 50 Jahre einen Krieg gehabt. Und es gibt keinen Punkt in der Geschichte von Kolumbien, dass man sagen kann, es gibt Frieden. Und ich glaube, das kolumbianische Volk braucht das.
Manchmal geht es aber auch darum, dass ein schwelender Konflikt erst gar nicht eskaliert. So war das in diesem Jahr in Burundi in Zentralafrika, wo ein Bürgerkrieg noch so gerade verhindert werden konnte. Oder auch beim Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, sagt Friedensforscher Michael Broska.
Die Auseinandersetzung um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan, wo es im Frühjahr diesen Jahres Schießereien gegeben hat, wo auch ein paar Menschen gestorben sind, aber wo dann doch durch intensive politische Bemühungen der westlichen Staaten, aber auch Russlands, es erreicht werden konnte, dass dieser Konflikt wieder entschärft wurde.
Flüchtlinge.
Damit sich geflüchtete Menschen in Deutschland integrieren können, brauchen sie über kurz oder lang einen Job. Die Jobvermittlung an Flüchtlinge läuft bislang allerdings eher schleppend. Immerhin, von Dezember 2015 bis November 2016 fanden 34.000 Einwanderer aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Nigeria oder Eritrea eine Stelle. Für alle, die noch auf der Suche nach Arbeit sind oder erstmal besser Deutsch lernen wollen, gibt es etliche staatliche und private Förderprogramme. Und auch die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist nach wie vor hoch, sagt Donata von Schenk, Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes.
Als positive Nachricht sehe ich unsere Bevölkerung, wie sie mitmacht. Also wir haben hier in unseren kleinen Dörfchen 60 Flüchtlinge. Es gibt Helferkreise, Ehrenamtliche, die nicht nur in Kleiderversorgung machen, sondern die Sprachunterricht geben, die auch helfen, diese ganzen Anträge auszufüllen. Wenn man sich bemüht, und das tun unendlich viele, dann gelingt auch die Integration.
Umwelt.
Kurz vor Trump hat Obama noch einen rausgehauen. Zusammen mit Kanadas Premier Justin Trudeau hat er weite Teile der Arktis und Gebiete im Atlantik zur Schutzzone erklärt. Das heißt, dort soll es keine neuen Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen geben. Für Donald Trump dürfte es im nächsten Jahr schwer werden, diese Entscheidung wieder zurückzunehmen. Und auch sonst war 2016 gar nicht so schlecht für die Umwelt. Die Stadt Hamburg hat Kaffeekapseln, Mineralwasser aus Einwegflaschen und chlorhaltige Putzmittel aus ihren Behörden verbannt. In Großbritannien wurden 40% weniger Plastiktüten an Stränden gefunden, seitdem die Tüten auf der Insel nicht mehr gratis sind, sondern umgerechnet 6 Cent kosten. Und fürs Klima wurde auch was getan, sagt Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland.
2016 ist es gelungen, nach dem großen Klimaabkommen von Paris Ende 2015 das innerhalb von einem Jahr in Kraft treten zu lassen. Und das war Rekordgeschwindigkeit für UN-Verträge. Und es war auch ein Zeichen dafür, dass viele Länder, angefangen von China, Indien, Südafrika, Brasilien, aber auch hier in Europa und Amerika, es wirklich ernst meinen mit dem Klimaschutz. Das war eine gute Nachricht.
Und es sind noch rund 4 Tage und 4 Stunden, dann ist das Jahr rum. Wir sagen, guten Tag, liebes 2017. Herzlich willkommen in unserem Leben. Na, was hast du uns denn mitgebracht? Und tata, ein paar neue Verkehrsregeln bringt das Jahr 2017. Verena, du hast 2 rausgesucht, die viele eigentlich von uns angehen, ne?
Ja, zum einen die sogenannte Rettungsgasse. Oh, ja. Also wenn ein Krankenwagen oder ein anderes Gefährt mit Blaulicht von hinten ankommt, dann müssen wir ja alle Platz machen.
Sind wir berühmt für in der ganzen Welt.
Aber so richtig. Ich glaube das nämlich auch nicht. Da klagen ja auch Feuerwehrleute und Verkehrssicherheitsexperten schon lange drüber, dass die Leute das einfach nicht drauf haben und die Rettungswagen deshalb nicht schnell genug zur Unfallstelle hinkommen oder auch davon weg zum Krankenhaus. Ab jetzt wird es aber etwas leichter zu merken, wie man sich verhalten muss. Mhm. Die Rettungsgasse wird nämlich ab sofort immer zwischen der ganz linken Spur und der daneben gebildet. Und zwar ganz egal, wie viele Spuren es gibt. Wir können das ja mal einmal kurz durchspielen. Ja. Also wir haben 2 Spuren.
Ja, also die Mitte der Fahrbahn.
Dann
zwischen der ganz linken
und
der da rechts.
Genau,
daneben.
Die Linken also die fahren an den linken Fahrbahnrand, genau. Die Rechten an den rechten und in der Mitte kann das Auto dann durchfahren. 3 Spuren.
3 Spuren wäre also die eine Spur, die ganz linke Spur fährt nach links rüber, die mittlere Spur fährt nach rechts rüber und die rechte Spur bleibt
noch weiter nach rechts. Also genau, die rechten, die beiden rechten beide ein bisschen nach rechts, die linke nach links, in der dazwischen dann die Gasse. Und jetzt noch bei 4 Spuren?
Ja, das ist dann ähnlich, ne?
Ähnlich,
also
genau.
Ganz linke Spur links rüber, dann.
Und alle anderen mehr nach rechts. Das war nämlich bisher anders. Da war irgendwie bei 4 Spuren musste man dann irgendwie die Mitte frei halten. Das war sehr irritierend. Aber insofern haben wir da jetzt eine klare Regelung gefunden.
Ich finde, es klappt eigentlich ganz gut. Ich habe es nie erlebt auf der Autobahn, dass die Rettungsfahrzeuge nicht durchgekommen sind. Muss aber ein Lob aussprechen für uns deutsche Autofahrer. Du hast noch eine Info?
Ja, und zwar für Radfahrerinnen und Radfahrer. Denn ab 2017 gilt dann einheitlich, dass du auf dem Fahrrad nicht an einer Ampel nicht mehr auf die Fußgängerampel gucken musst, sondern auf die Ampel für Autofahrer. Außer, wenn es eine eigene Ampel für Radfahrer gibt mit diesem Radfahrzeichen beziehungsweise diese Kombis von Rad- und Fußgängerlichtzeichen. Mhm. Bisher war das nicht einheitlich, da musstest du als Radfahrer zum Beispiel, wenn du auf einem Fahrradweg gefahren bist, der auf dem Bürgersteig war, auf die Fußgängerampel achten. Wenn du auf der Fahrbahn warst, musstest du auf die Autofahrerampel achten. Und das Problem ja bei den Fußgängerampeln ist natürlich bekanntlich auch, dass die deutlich früher auf Rot springen, auch ohne Vorwarnung, als die Ampeln für Autofahrer. Insofern hat man da jetzt ein bisschen mehr Klarheit.
Sicherheit. Aber guck mal, es ist für mich zum Beispiel völlig neu, dass Fahrradfahrer überhaupt auf Ampeln achten müssen. Ich habe das noch nie erlebt. 2017, ein paar neue Verkehrsregeln. Hoffen wir, dass das den Verkehr wirklich besser und sicherer macht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wer über Weihnachten dann doch mal auf seine News Alerts im Phone geschaut hat, der wird das wahrscheinlich auch bereut haben. Da mussten wir dann lesen, dass in Berlin 7 junge Männer versucht haben sollen, einen Obdachlosen anzuzünden. Das Ganze in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dem Mann ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert, weil die Passanten schnell geholfen haben und das Feuer gelöscht haben. Diese 7 Verdächtigen, die sind in die nächste U-Bahn dann eingestiegen und wurden dort gefilmt. Und sie waren auf den Aufnahmen sehr deutlich zu erkennen. Und zwar so deutlich, dass die die öffentliche Fahndung mit diesen Bildern dazu geführt hat, dass sich die 6 von den 7 heute gestellt haben. Den 7. haben Zivilfahnder festgenommen. Die Radiowissen-Reporter Thomas Weinert in Berlin. Was erwarten die Tatverdächtigen denn jetzt für eine Anklage?
Also es ist auf jeden Fall ein Tötungsdelikt. Und wenn man jemand, der auf einer Bank liegt und schläft, so anzündet, dass er danach anfängt zu brennen, dann läuft das unter Mordversuch.
Versuchter Mord. Mit was für einer Strafe müssten Sie dann rechnen? Also einer von denen ist ja gerade erst 15 Jahre alt.
Also das Jugendstrafrecht, das ist vor allen Dingen dazu da, dass man die Leute resozialisiert, dass ein Täter-Opfer-Ausgleich vielleicht stattfindet. Also dass man vielleicht den Angeklagten dann irgendwann dazu verdonnern wird, in irgendwelchen Obdachlosenheimen sozialverträgliche Arbeit zu tun. Also die Gewaltprävention wird dort eine Rolle spielen, nicht unbedingt so sehr die Strafe. Die betrifft dann tatsächlich diejenigen der Täter, die eben älter sind. Es sind ja auch Leute dabei, die eben über 18 sind. Und da steht, wie gesagt, der Mordversuch im Raum. Mord wird in Deutschland mit maximal 15 Jahren bestraft. Das ist dann sozusagen lebenslänglich. Da ist die Range natürlich jetzt groß. Es kommt darauf an, welche Anwälte dort ins Spiel kommen, welche Anwälte diese Leute bekommen, um tatsächlich eben die Anklage der Staatsanwaltschaft dann etwas entgegenzusetzen.
Das ging ja jetzt alles sehr, sehr schnell. Weihnachten ist gerade erst rum und in der Berliner U-Bahn, da ist ja im Herbst eine Frau mit einem Tritt in den Rücken die Treppe runtergestoßen worden. Da haben die Ermittlungen eher länger gedauert, mehrere Wochen, auch weil die Bilder der Überwachungskameras erst viel, viel später veröffentlicht wurden. Was ist dieses Mal anders gelaufen?
Es ist eben wahrscheinlich gerade dieser Tötungsvorwurf, diese gezielte Tötung. Bei dem sogenannten U-Bahn-Treter in Kreuzberg an der Hermannstraße, da ging es ja darum, dass man ihm sozusagen nicht gleich vorwerfen konnte, dass er diese Frau mit diesem Tritt in den Rücken umbringen wollte. Das ist der Punkt, wo der Staatsanwalt dann sehr, sehr vorsichtig ist, sagt, die Polizei muss erstmal mit anderen Mitteln versuchen zu ermitteln, bevor das in die Öffentlichkeit geht. Es gibt einen Grund, warum man das eben nicht so schnell macht. Man will nämlich nicht abstumpfen. Also wenn wir uns in Berlin jetzt vorstellen, U-Bahn-Treter, Breitscheidplatz, jetzt dieser Fall. Irgendwann ist die Öffentlichkeit auch mal durch mit diesen Gewaltthemen und da will man eine Nuance finden, um das besser zu steuern. Aber das hier eben, das, was eben heute aufgeklärt wurde, das ist tatsächlich eben der Tötungsvorwurf und da sagt der Staatsanwalt eben ganz schnell öffentliche Fahndung.
Es gibt ja aber auch durchaus noch viel mehr Taten, die man so liest in Berlin. Häufen sich solche Fälle gerade in Berlin? Warum?
Ja, das ist schon ein bisschen eigentümlich und das fragt man sich in dieser Stadt auch, warum das so ist. Das liegt wahrscheinlich schon an der Dichte von manchen Immigrantenvierteln, also dass dort der Ausländeranteil einfach sehr hoch ist. Denn man muss es leider sagen, also auch wenn man sich die Tagesordnung der Gerichte in Berlin ansieht, die wir ja täglich hier sehen, es ist eine Kriminalität, die aus arabischem Hintergrund kommt. Und diese Familien, diese Großclans, die in Berlin ja schon sehr, sehr viel Ärger gemacht haben, die leben halt in Neukölln, die leben in Kreuzberg, die leben im Wedding. Und da gibt es in dieser Stadt tatsächlich Diskussionen, dass Paketfahrer sich weigern, in manche Gebiete zu fahren, was dann wieder dementiert wurde, weil es zu gefährlich ist, dass die Polizei selber sich bei Einsätzen, wo es um Ordnungswidrigkeiten geht oder sowas, nicht mehr sicher sein kann, dass sie nicht also wirklich von Massen von Leuten angegriffen wird. Auch das hat es gegeben, sodass tatsächlich Einsatzstaffeln dann zur Hilfe gerufen werden mussten, um die bedrängten Polizeikollegen aus solchen gefährlichen Situationen wieder zu befreien. Das ist keine schöne Situation und das beobachtet man immer wieder in Berlin.
Unser Reporter Thomas Weinert in Berlin über die Männer, die einen Obdachlosen angezündet haben sollen und die sich nach öffentlicher Fahndung zum Großteil gestellt haben. Die Verdächtigen, die sollen übrigens aus Syrien und Libyen kommen und mit laufenden Asylverfahren hier leben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die mutmaßlichen Täter haben sich gestellt. Wir haben eben über die Typen gesprochen, die in Berlin versucht haben sollen, einen Obdachlosen anzuzünden. Die Fotos von den Tätern sind schnell veröffentlicht worden und haben sich extrem schnell in sozialen Medien verbreitet. Und zack, 6 der mutmaßlichen Täter haben sich gestellt. Syrer und ein Libyer mit laufenden Asylverfahren. Beim U-Bahn-Treter, da hatte es etwas länger gedauert, bis das Überwachungsvideo überhaupt freigegeben worden ist. Über so eine öffentliche Fahndung per Social Media sprechen wir jetzt mit dem Brandenburger Kriminologen Thomas Gabriel Rüdiger. Früher gab es ja Aktenzeichen XY ungelöst im Fernsehen, heute Fotos und Videos im Netz. Inwiefern hat sich denn die Ermittlungsarbeit da verändert?
Tatsächlich muss man sagen, dass soziale Medien, hört sich platt an, aber es ist so Fluch und Segen auch für die Kriminologie und für die polizeilichen Ermittlungen als solches sind. Warum? In den sozialen Medien neigen wir eigentlich alle dazu, uns selbst zu präsentieren, um im Prinzip durch Likes, Followerzahlen oder auch nur durch die Reaktion von anderen Menschen Anerkennung und Selbstbestätigung zu finden. Das macht nicht halt nur bei den, in Anführungszeichen, guten Menschen, sondern das machen auch Straftäter. Und das erhöht aber auch die Möglichkeit, dass man diese Person zum Beispiel in den sozialen Medien, dass die bekannt sind. Sie müssen sich vorstellen, es gibt sogar Fälle, in denen zum Beispiel jemand einen Raubüberfall begeht und dann erstmal sich selbst postet mit einem Selfie mit der Beute und das sofort ins Netz stellt. Bedeutet, die sozialen Medien sind ein immenser Informationspool, auf den auch die Sicherheitsbehörden zurückgreifen können, wenn sie denn wollen.
Wenn sie denn wollen. Gibt es da irgendwelche Vorgaben für Öffentlichkeitsfahndungen mit Bild in den sozialen Netzwerken?
Also tatsächlich gibt es einen Aspekt, den ich ganz ehrlich auch schon immer schwer verständlich gefunden habe. Und zwar häufig wird gerade von den jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten gesagt, ihr dürft Öffentlichkeitsfahndungen nicht so machen, dass ihr ein Bild zum Beispiel auf einem sozialen Medium hochladet, sondern ihr dürft, wenn überhaupt, nur einen Link zu einer Polizeiseite, also einem mit einem Polizeiserver hochladen, wo dann das Bild einsteht. Der Gedanke ist, dass diese Bilder nicht herausgegeben werden sollen in die sozialen Medien zu den jeweiligen Betreibern, weil man nicht weiß, theoretisch, was sie damit machen wollen. Dort steht der Gedanke im Hintergrund, dass die Polizei, wenn sie dann diese Öffentlichkeitsfahndung begangen hat, die Bilder im Prinzip zurückholen könnte, wenn es auf den eigenen Seiten ist. Das ergibt natürlich, wenn man es ganz ehrlich sagt, sehr, sehr wenig Sinn. Wenn man das so durchdenkt, müsste man eigentlich sagen, dürfte man überhaupt keine Öffentlichkeitsfahndung mehr machen, auch keine mit einem Plakat, weil da kann auch jemand vorbeikommen, kann das abfotografieren und dann ist das in den sozialen Medien und hat man überhaupt keine Korrekturmöglichkeit mehr. Das heißt, da sieht man eher, wie das Spannungsverhältnis zwischen traditionellen Ansichten in diesem Öffentlichkeitsfahndungsbereich und den modernen Kommunikationsmitteln, den sozialen Medien vorherrscht.
Ist auch sowieso Quatsch, weil wenn die Polizei schreibt, wir suchen Person XY, bitte klicken Sie auf diesen Link, um das Foto der Person zu sehen, das können die ruhig machen, aber die Medien springen doch da eh auf. Das ist ja meistens eine Presseseite der Polizei und können das Foto dann verwenden für ihre Berichterstattung und damit Absolut. Haben wir dann natürlich sowieso die Fahndungsfotos drauf.
Absolut. Ich kann Ihnen halt nur sagen, wie dort die Diskussion ist und dass sie halt so geführt wurde. Der Gedanke ist halt auch immer noch natürlich beim Rechtsstaat, dass er sich sagt, selbst wenn der jetzt nach 20 Jahren nach einer Haft zum Beispiel wieder rauskommt oder 15 Jahren, dass man dann sagt, ja, er muss das Recht haben, ein unbescholtenes Leben zu führen und wenn die Bilder raus sind, sind sie raus. Und das wollte man halt aus rechtsstaatlicher Sicht durch diese Diskussion verhindern, dass der Rechtsstaat das macht. Aber Sie sehen selber, ich bin selber ja nicht von überzeugt. Ja, also ich sag mir selber, dass das eine komische Diskussion ist. Aber sie herrscht so vor. Und deswegen sehen Sie das üblicherweise auch in den sozialen Medien, dass dort kein Bild dann drin steht, sondern gehen Sie bitte auf den Link. Also viele Polizeien machen das immer noch so.
Jetzt ist es ja so, dass bei diesen mutmaßlichen Tätern in Berlin, also die den Obdachlosen angezündet haben sollen, die Fotos zuerst draußen waren. In den vergangenen 1-2 Tagen haben wir die überall gesehen in sozialen Medien. Und heute werden die plötzlich wieder verpixelt. Die wir gerade gestern noch unverpixelt gesehen haben, das ist aus gleicher Argumentation?
Ich kann Ihnen das nicht sagen, weil das jetzt ein Individualfall ist. Vielleicht ist da irgendwas passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus so ein Gedankengang ist, dass es deswegen passiert. Aber Sie wissen selber, wie es ist. Wenn die Bilder einmal unverpixelt draußen waren, hat das keinen Sinn mehr, die zu verpixeln.
Was sind denn die bisherigen Erfahrungen der Polizei mit Fahndungen im Netz?
Also tatsächlich muss man sagen, die sozialen Medien bilden halt wirklich einen Informationspool, den man vielleicht früher gar nicht so wahrgenommen hat. Und Informationspool bedeutet einerseits, dass sich die Täter selbst präsentieren, aber auch, dass wir ein immenses Reservoir an Bürgern haben, die man darüber kommunizieren kann und die diese Informationen bereit haben und über die man rankommt. Und wenn man ganz ehrlich ist, sieht man in den letzten Jahren, wie sich die Nutzung sozialer Medien bei der Polizei massiv verändert hat, weil die Sicherheitsbehörden erkannt haben, dass man sich im Prinzip gar nicht mehr erlauben kann, nicht mehr in diesem digitalen Raum vorhanden zu sein, Informationen zu posten, Kommunikation zu führen. Stellen Sie sich vor, die Polizei wäre bei München oder auch in Berlin nicht über Twitter aktiv gewesen, um Informationen herauszugeben. Das heißt, die Erfahrungen, die wir haben, mögen nicht immer nur positiv sein, da kann es auch mal negative geben. Aber es ist nicht mehr die Frage, ob es positiv oder negativ ist, es ist die Frage, ob sich die Sicherheitsbehörden erlauben könnten, diese Medien nicht mehr zu nutzen. Und ich glaube, da muss man klar sagen, das kann nicht der Fall sein.
Über die Fahndung und Information der Polizei per Social Media war das der Kriminologe Thomas Gabriel Rüdiger in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Unsere Wissensnachrichten hört ihr tagsüber zwischen 10 und 18 Uhr im Grünstreifen immer so gegen 15:45 und am Abend bei uns das Best-of.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Zu wenige Wohnungen. Das gibt es nicht nur in großen Städten. Das Problem kennen auch die Tiere im Wald. Eigentlich gibt es da einen, der immer wieder neue Wohnungen baut, nämlich den Schwarzspecht. Er hämmert kleine Höhlen in dicke Baumstämme, in denen wohnt er dann nicht nur selbst, sondern nach ihm auch viele andere Waldbewohner, zum Beispiel Bienen, Siebenschläfer oder Baummarder. Ist eine Schwarzspechthöhle erst einmal gebaut, können die sogenannten Mieter Jahrzehnte darin wohnen. Blöderweise geht dem Schwarzspecht zunehmend das Baumaterial aus. Er hämmert nämlich nur Höhlen in Stämme, die mindestens 40 cm dick sind. Gerade die werden aber auch immer häufiger gefällt. Die Deutsche Wildtierstiftung hat dieses Jahr viele Schwarzspechthöhlen beobachtet. Die Tierschützer mahnen die Holz- und Forstwirtschaft jetzt, dem Schwarzspecht mehr übrig zu lassen, vor allem Rotbuchen, denn in denen baut der Vogel besonders gerne. Wenn man freundlich angegrinst wird, dann kann man normalerweise nicht anders. Man muss auch lächeln. Das ist ein natürlicher Reflex und den wollen sich jetzt Neurowissenschaftler vom University College in London zunutze machen. Der britische Telegraph berichtet, dass sie Depressionen mit einer App behandeln wollen, zumindest vorübergehend. Denn die Forscher wissen auch, echte Hilfe gibt es bei Depressionen nur von Therapeuten. Weil Therapieplätze aber knapp sind, soll die App namens Pocket Smile zumindest übergangsweise helfen. Die Grundidee basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Lächeln ansteckend ist. Die Frage ist jetzt, ob nur die Aktion ansteckend ist oder auch das damit verbundene Gefühl. Im Moment können sich Freiwillige auf der Website der App für einen Testlauf melden. Sie geben dort an, wie glücklich oder wie depressiv sie sich gerade fühlen. Dann werden ihnen 10 Tage lang Bilder von lächelnden Gesichtern geschickt. Anschließend bekommen sie zur Kontrolle 10 Tage lang Bilder von Landschaften. Nach 20 Tagen wird das Empfinden dann mit dem vor dem Test verglichen. Wer gewinnt im Schach? Das fragen Wissenschaftler der Uni Bielefeld und wollen wissen, was unterscheidet die Profis von den Laien. In einem Forschungsprojekt analysieren sie Spieler und ihre Aktionen sehr genau. Sie filmen zum Beispiel ihre Gesichtsausdrücke und registrieren dann mit Eye-Tracking-Brillen die Augenbewegungen. Ziel der Forscher ist es, die Stärke eines Spielers vorhersagen zu können. Eine erste Studie zeigt schon, dass sich die Blickbewegungen von Profis und Laien deutlich unterscheiden. Laien versuchen demzufolge die ganze Zeit über fast das gesamte Spielfeld im Blick zu behalten, während sich Profis auf wenige Schlüsselfiguren konzentrieren. Mit den Erkenntnissen wollen die Forscher später einen Schachassistenten entwickeln, der Anfängern beim Training helfen soll.
D-Radio Wissen.
Und das Ding ist gelaufen, Leute. Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird nun mal Donald Trump. Die Mehrheit der Wahlmänner und Wahlfrauen hat er neulich ja auch noch gekriegt. Und jetzt hören wir vom scheidenden Präsidenten Barack Obama dann plötzlich ein Statement, bei dem man sich fragen kann, hä? Wieso das jetzt? Verena, du weißt mehr zur Sache. Was hat er denn gesagt?
Obama hat in einem gestern veröffentlichten Podcast-Interview mit David Axelrod, das ist ein Freund von ihm und auch sein ehemaliger Berater, inzwischen Kommentator bei CNN, da hat er gesagt, er sei sicher, dass er die Mehrheit der Stimmen hätte sammeln können, wenn er nochmal zur Wahl angetreten wäre.
I'm confident that if I had run again, and articulated it, I think I could have mobilized a majority of the American people to rally behind it.
Was ja gar nicht geht nach der amerikanischen Verfassung.
Genau, wie wir alle wissen, darf jeder nur zweimal antreten. Insofern ist das Ganze auch ziemlich theoretisch. Aber Obama meint eben auch in dem Interview, dass er mit vielen Leuten gesprochen habe, auch mit welchen, die nicht sozusagen unbedingt seiner Meinung gewesen seien und Demokraten gewesen seien, die aber gesagt hätten, dass die Richtung und die Vision, die er hätte, einfach die richtige sei.
Was sagt Trump dazu?
Ja, der hat nicht lange das auf sich sitzen lassen. Ein paar Stunden, nachdem der Podcast draußen war, hat er getwittert, he should say that, but I say no way. Und er spielt dann an auf steigende Arbeitslosigkeit, den sogenannten Islamischen Staat und Obamacare. Hm. Ja,
Das ist aber auch eine ordentliche Klatsche für Hillary Clinton eigentlich, oder? Dass er auch gegen Hillary Clinton quasi gewonnen hätte.
Ja, das könnte man tatsächlich auch so sehen, aber vielleicht, um es ein bisschen einzuordnen, der Podcast, das ganze Interview ist eine knappe Stunde lang und er geht natürlich ein bisschen tiefer ein, als dass er nur so ein Statement raushaut. Er erläutert natürlich, dass er Hillary sehr bewundert und dass vieles ihr gegenüber einfach auch ungerecht gelaufen ist. Seine Kritik scheint, so wie ich das jetzt sehe, eher in die Richtung zu gehen, dass sie zu vorsichtig war und nicht fest genug dran geglaubt hat zu gewinnen. Denn mit der Haltung, da könnte man sicherer in den Ring treten.
If you think you're winning, then you have a tendency, just like in sports, maybe to play it safer.
Trump hatte dieses Problem wohl eher nicht. Er hat dran geglaubt, dass er gewinnen wird. Und er wird ab dem 20. Januar 2017 das Amt des amerikanischen Präsidenten dann übernehmen. Und weißt du was? Ich glaube, dass Obama dann doch noch eine dritte Amtszeit auch kriegen könnte von der Verfassung her. Weißt du wie?
Indem er dann nochmal antritt?
Nee, er hätte, also ich glaube, sie hätte es geschafft, Michelle Obama.
Ja, aber die will ja nicht. Das ist ja so sicher wie das Ende des Tages.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was ist das für ein Zeitfong-Jahr her, dieses 2016? Tom Westerholt, ich frag dich.
Ja.
Jetzt ist auch noch Carrie Fisher tot.
Das ist schlimm, oder? Mhm. Ich hab's tatsächlich, wir können ja offen reden und ehrlich sein, ich hatte das gar nicht mitgekriegt, dass sie am Freitag bei einem Flug einen Herzstillstand erlitten hatte. Ja. Und es dann zwischenzeitlich aber hieß, es ginge ihr den Umständen entsprechend wieder etwas besser. Die Kollegin Anna Wollner, die heute Abend die Stunde Film mit mir zusammen macht, die schrieb dann vorhin eine SMS, hast du das mit Carrie Fisher gehört? Und ja, seitdem sitzen wir hier auch und denken, dieses 2016 ist wirklich, also speziell in dieser Hinsicht, ein trauriges und dramatisches gewesen.
Tom Westerholt, unser Filmmann, schaut wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch nochmal alle Star Wars Filme, in denen sie mitgespielt hat. Und wir wollen mal über die Filme des Jahres 2016 auch sprechen. Da gehört bei mir Star Wars dazu, weil ich habe den neuen Star Wars, also jetzt nicht Rogue One, sondern den richtigen, auch mit Carrie Fisher, ja, erst dieses Jahr gesehen, im Januar.
Ja, das ist ja legitim. Das ist ja, wirklich erst Ende letzten Jahres gerade noch so gestartet, haben viele dieses Jahr gesehen. Ganz interessant, ich habe gerade eben, also wir haben so verschiedene Statistiken, ne, die man immer braucht für so Sendungen. Und ganz interessant, der erfolgreichste deutsche Film des Jahres ist gleichzeitig der erfolgreichste amerikanische Film des Jahres und der erfolgreichste Film des Jahres überhaupt international auf der ganzen Welt.
Der wäre?
Möchtest du raten?
Hier dieses eine da, der mit dem Typen, ja, der seine Tochter dann wieder trifft und ja,
es
sie
geht
mag
so ein
ihn nicht
in die
so.
Richtung. Nee, es ist nicht er, sondern es ist sie, die ihre Eltern sucht. Es ist tatsächlich Findet Dory.
Ach so!
Ja, ja, erfolgreichster Film des Jahres gewesen.
Ja, habe ich gesehen. Fand ich ganz gut.
Ja, war auch wirklich gut. Zu dem Film haben wir unter anderem dann auch die deutsche Stimme von Dory getroffen, die es damals schon gesprochen hat und heute auch wieder, Anke Engelke nämlich. Werden wir heute auch in der Sendung noch wieder hören. Anna hat natürlich jede Menge Themen mitgebracht.
Ich habe Filme mitgebracht, die du nicht mochtest. Da bin ich wirklich auch noch gespannt, ob einer von uns mit einem blauen Auge um 9 hier aus dem Studio kriegt.
Ja, wenn die Sendung gut läuft, dann wir beide. Du das linke Auge blau, ich das rechte Auge blau.
Oh, verratet schon mal, welche mochtest du denn gar nicht?
Nein, gar nicht. Das behauptet die Frau Wollner einfach immer so. Wir sind, sagen wir mal, das wird man nachher hören, relativ unterschiedlicher Meinung, was zum Beispiel The Revenant angeht. Mhm. Du weißt, dieser Leonardo DiCaprio
mit
wird
dem
zerfleddert Film. Genau, wird in seine Einzelteile zerlegt, hübsch säuberlich zerteilt von einem Bär, überlebt aber trotzdem die nächsten gefühlt 30 Filmstunden, so als hätte er höchstens einen Schnupfen gehabt.
Also bitte, ja? Das okay. Stimmt ja nun gar nicht.
Siehst du, geht schon los.
Der ist übrigens noch auf meiner To-View-Liste. Soll ich dir mal sagen, welche Filme ich noch dieses Jahr gesehen habe? Und du sagst ganz kurz, also mein Highlight 2016 war Deadpool.
Ja, gehört auch zu meinen Highlights, Anna?
Auch.
Auch, gut.
Was okay war, war dieses 10 Cloverfield Lane, bisschen gruselig.
Ja, ach, die letzten 10 Minuten waren ein bisschen überflüssig.
Da okay. Sind wir uns einig, Anna und ich. Genau, das Ende war wirklich ein bisschen sehr strange. Bis dahin war der aber nicht schlecht, ja, ist richtig.
Und Zoolander 2 habe ich noch gesehen.
Ja,
Verena von Keitz.
Einen schönen Abend euch.
Und Ralf Günther sagen Tschüss.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.